Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. Wir machen heute weiter mit unserer Bond-Reihe und der Ausgabe Nummer 10. Bond 10 ist, übrigens, es ist nicht nur der 10. Bond, in dem wir machen. Oh, jetzt bringen wir kurz das Telefon. Tja, liebe Zuhörer, wisst ihr was? Ich lege extra mal den Hörer beiseite, damit man das Telefon nicht mehr hört, aber es scheint hier irgendwie egal zu sein.
Q ruft an, Q, oder M.
Q, na, Q.
Miss Moneypenny.
Miss Moneypenny fragt,
meldet sich.
Warum wir den Hut nicht richtig geworfen haben. Na, was ich sagen wollte, ist auf jeden Fall, ich spreche jetzt einfach mal drüber, weil die Anrufer sind so hartnäckig.
Mhm.
Das ist halt nicht nur der 10. Bond, den wir besprechen, sondern es ist tatsächlich auch die 100. Episode FFK. Soweit sind wir gekommen in 2 Jahren. Feiern tun wir später, ihr macht das hoffentlich auch. Wir machen mal jetzt, wir legen jetzt los mit Spy Who Loved Me. Ich würde sagen, wir fangen mal wieder an mit der Musik und diesem Stück. Ja, das war Nobody Does It Better von Carly Simon. Ich rede ja so oft über John Barry und werde es diesmal auch machen. Das ist erst das dritte Mal, dass nicht auf John Barry zurückgegriffen wurde als Komponist sowohl des Songs als auch des Soundtracks, sondern auf Marvin Hamlisch. Und ich weiß nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, dass John Barry ein extrem schwieriges Standing hatte in Hollywood. Aber es ist auch mindestens bemerkenswert, wie oft er ignoriert wurde bei den Oscars. Auch hier gab es für den Score von Marvin Hamlisch als auch für den Song erstmals, also eine Doppelnominierung bei James Bond, zu Oscar-Nominierung. Vorher gab es das schon für Live and Let Die, für Paul McCartney. Später gab es das für, weiß ich nicht mehr, für Skyfall und dafür und danach auch noch mal einmal. Also jedes Mal gibt es im Laufe eine Nominierung. Nur für den König der Bond-Scores, John Barry, gibt es keine. Kann ich irgendwie nicht verstehen. Zu Carly Simon, dieser Song Nobody Does It Better, der auch einer meiner Lieblingssongs ist aus dem Bond-Kosmos, gibt es immer wieder interessante Anekdoten. Also Cameron Diaz oder die Figur, die Cameron Diaz darstellen soll in Lost in Translation, singt ihn ja in der Hilton Sky Bar in Tokio in Lost in Translation sehr betrunken vor. Und überhaupt hat dieser Song eine erstaunliche Karriere hingelegt. Also Tom York von Radiohead bezeichnet ihn als sein Lieblingssong aus dem Bond-Universum. Und Radiohead haben den auch schon mal gecovert. Und das Lustige ist doch auch an Radiohead oder Tom York generell. Also Tom York tut ja immer so, als wäre er so ein Indie-Künstler, dem alles egal ist. Aber eigentlich ist er doch ein ziemlicher Nerd, was diesen britischen Nationalhelden Bond angeht. Der will er unbedingt mitmischen. Ne? Also nicht nur, dass sie diesen Bond-Song gecovert haben. Die haben ja selber mit Spectre auch einen Song eingereicht, der zwar sehr gut war, aber für Spectre den Film später nicht genommen wurde. Also da ist er doch ein ziemlicher Streber, was sozusagen die Erfüllung seiner Träume angeht. Ne?
Ja, natürlich ist der Patriot in möglicherweise auch in musikalischer Hinsicht oder in musikalischer Hinsicht mehr als tatsächlicher Patriot. Nun zu Marvin Hamlisch. Marvin Hamlisch, amerikanischer Komponist, Songschreiber, der hat natürlich all die großen Arrangements für Barbra Streisand geschrieben, damals schon. Der ist seit den späten 60er Jahren Arrangeur und auch der Orchesterleiter von Marvin Hamlisch und war es bis zu seinem Tod, ich glaube im letzten Jahr, war also 50 Jahre der musikalische Direktor von Barbra Streisand und war entsprechend wohlgelitten in der Hollywood-Gemeinde. Und 1977 war er natürlich schon so berühmt, dass man ihn bedenken musste. Er hat ja auch den Song Nobody Does It Better geschrieben, nicht nur den Score. Der Song ist zwar legendär, aber eigentlich nicht so auffällig. Also den Text hat wiederum auch die Texterin von Streisand geschrieben, Bergman, die mit ihrem Ehemann sehr viele Lieder für die Streisand geschrieben hat. Das ist nun aber wiederum der Song, der ganz genau auf Bond natürlich passt und der immer wieder zitiert wird. Ne?
Ja, und ich meine,
der Song.
Ja, ich meine, du hast natürlich mit so sehr offen gehaltenen, sowohl Film als auch Score-Titeln wie The Spy Who Loved Me, natürlich von Ian Fleming beeinflusst, als auch Nobody Does It Better, das sind natürlich sehr vage gehaltene Formulierungen, ja, die nicht richtig on point sind, was aber auch ganz schön ist, weil das gibt dem Ganzen so ein Bacardi-Flair, so ein Spät-70er Bacardi-Flair.
Ja, und Carly Simon, zumal die seit den frühen 70er Jahren immer schon solche lax-erotischen Songs geschrieben hat, so am Anfang noch vom Folk beeinflusst, dann immer mehr Mainstream. Bis Anfang der 80er Jahre war sie enorm erfolgreich und es war fast überfällig, dass sie einen Bond-Song singen würde. War jedenfalls die Wahl der Stunde, so wie dann Sheena Easton einige Jahre später.
Auch da hat Bill Conti eine Nominierung für bekommen für diesen Song. Also wohlgemerkt Bill, ja. Rocky Conti, weil auch diesen Song, diesen Score von 81 eben nicht John Barry gemacht hat. Vielleicht können wir einen Song noch einspielen, der heißt Bond 77 von Marvin Hamlisch. Das machen wir mal ganz kurz. Das ist so eine Disco-Musik mit viel Wah-Wah und Effektpedal, die halt dann immer benutzt wird, wenn Bond eine Action-Szene halt macht. Man hat ja mit dem Titel Bond 77 schon ein Statement setzen wollen. Dies war ein komplett neuer Bond. Zwar ein alter Schauspieler, also sein dritter Einsatz als 007, aber da sollte schon irgendwie das neue Zeitalter mit angeläutet werden.
Ja, also das ist die Frage, ob ein neues Zeitalter eingeläutet wurde bei Bond oder überhaupt in der Präsentation des Films. Wir kommen ja gleich noch dazu, ja, bei der Besetzung oder beim Plot. Es deutet manches darauf hin, dass ein gewisser Lerneffekt da war. Was aber, sagen wir, sexuelle Anspielungen, Schlüpfrigkeiten und Säfteleien anlangt, ist es wahrlich kein neuer Bond. Es gibt die üblichen einfachen Wortspiele.
Ja, auf die freue ich mich schon. Das machen wir. Du, das machen wir gleich bei der Bond-Entwicklung. Da kommen die ganzen Wortspiele, die ich übrigens in der deutschen Synchro für recht gelungen halte, ausnahmsweise. Aber lass uns doch erstmal die Bond-Action machen. Wir bewerten die Bond-Musik. Also die Musik ist nicht sehr facettenreich. Es gibt wenig Leitmotive. Stromberg bekommt überhaupt kein eigenes Motiv, genauso wenig wie Anya Amasowa.
Ja.
Der Song ist bei mir 4 Sterne, weil ich den mag, aber der Score an sich nur 3, also komme ich auf 3,5.
Ja, also mit 3,5 bin ich einverstanden, zwischen 3 und 3,5. Ich halte das Lied für nicht so überragend und den Score nicht für sonderlich bemerkenswert, ist eher atmosphärisch unterstützend und wenig auffällig. Also 3, sagen wir 3, damit wir nicht immer dieselbe Punktzahl vergeben.
Ja, dann machen wir weiter mit der Bond-Action und danach mit den Bond-Schauplätzen. Bond-Action, also ich weiß noch, es gilt ja als legendär, dass in dem Moment, als Bond von seinen Verfolgern flüchtet und mit den Skiern die Klippe runterjagt, klassische Willy Bogner-Stuntarbeit, ich weiß gar nicht, ob Willy Bogner das gemacht hat, aber es sieht sehr nach Willy Bogner aus. Alle natürlich fürchten müssen, ach, jetzt fliegt der James Bond mit seinen Skiern irgendwie dem sicheren Tod entgegen und dann entfaltet sich der Fallschirm und dann ist es ein Union Jack-Fallschirm und es geht dann auch gleich in den Pre-Roll über mit der Musik von Carly Simon. Da soll es damals Jubelstürme am Leicester Square im Odeon, nee, nicht Odeon, wie heißt es noch? Na, wenn wir da im Leicester Square gegeben haben, wo das Premierenkino ist und da soll sozusagen den Ton gesetzt haben, dass mit dem Agent in der geheimen Mission immer zu rechnen ist. Ich finde es halt sehr auffallend, wie schon damals versucht wird, also man hat 1977 erkannt, dass es ein neues Blockbuster-Kino gibt, das von Hollywood ausgeht. Nicht umsonst heißt der Bösewicht im Original ja Jaws. Ne? Es gibt Jaws, den Film, der weiß, 1975. Ab Moonraker, also man wollte ja zuerst auf Spy Who Loved Me ja For Your Eyes Only folgen lassen. Und da haben sie gesehen, dass Star Wars so erfolgreich ist, dass sie Moonraker im Weltraumschiff fortgezogen haben. Das heißt also, die wollten tatsächlich diesmal, die wollten beginnen, auf Augenhöhe mit den Hollywood-Blockbustern zu gehen. Und der Beißer selber, Jaws, folgt ja eigentlich eher dem Vampir-Genre. Also man hat schon gemerkt, wie die versucht haben, ab Ende der 70er komplett aufzuschießen. Das war das erste Mal, glaube ich, dass die sowas gemacht haben.
Ja, der sogenannte Beißer. Beißer ist fast noch besser als Jaws. Ist legendär geworden dadurch, dass er in den Passagen des Comic Mischief und der sozusagen retardierenden Moment, also die zwar dramatisch sind, aber man weiß ja jederzeit, dass es gut ausgeht, da wird jederzeit von der Kühlerhaube gestoßen, aus dem Zug geschubst. Er klopft sich immer nur den Anzug ab, er bleibt also gänzlich unverletzt, also egal, ob ihm mit dem Lötkolben beigegangen wird oder einmal hat Bond, glaube ich, eine Glühlampe und setzt die Zähne unter Strom. Ne?
Ja.
Das ist alles sehr amüsant und sorgt für einige lustige Verschnaufpausen, ohne dass man den Beißer, gespielt von Richard Kiel, so recht ernst nehmen würde als Bedrohung.
Ja, man lässt ihn ja überleben, was ja schon darauf hindeutet, so wie dem Officer Pepper da aus den beiden Schreckfilmen davor, dass man halt irgendwie weiter mit ihm rechnet. Mir sind halt zwei Sachen vollen in Erinnerung geblieben. Zum einen ist es, glaube ich, der bis heute, soweit ich weiß, einzige Bond-Film, in dem tatsächlich eine Atombombe gezündet wird. Man sieht ja Originalaufnahmen von so Pazifik-Tests. Als auch natürlich nicht zu vergessen, was die Kategorie für mich weit nach oben katapultiert, ist das schönste Auto aller Zeiten, den Lotus Esprit. Also viele streiten sich ja was das beste Bond-Auto ist. Man landet ja immer bei diesen beiden. Aston Martin, der auch von Daniel Craig reaktiviert wurde, und den Lotus Esprit. Ich finde den Lotus Esprit einfach wunderschön, unabhängig davon, dass er schwimmen kann. Das hat mich jetzt gar nicht so interessiert. Ich finde einfach, dass es ein total klasse Auto ist. Und ich wundere mich, dass es diese Form von Auto, das ist ja auch in Serie gegangen und in den Markt, dass sich das bis heute nicht gehalten hat, dieses Design.
Mhm. Das ist dieses stummelige, kompakte, weiße Auto.
Genau, mit den schwarzen Fenstern. Ne? Also was ein bisschen aussieht, wirklich fast so aussieht wie so ein bisschen wie so ein Rochen oder so. Der geht ja unter Wasser dann. Ja. Ne? Also das ist mir aufgefallen, und halt die Atombombe. Also was Action angeht, das passt, das geht so ein bisschen in die Schauplätze mit rein. Vielleicht können wir Action und Schauplätze ja auch zusammenpacken.
Das Herumgerenne in der Atlantis-Station am Ende ist vielleicht etwas zu ausführlich.
Das wollte ich gerade sagen, die verbringen ein bisschen zu viel Zeit in Atlantis, finde ich auch. Also die Schauplätze vorher, Luxor, ne? Die sind ja dann in Luxor und dann positioniert sich Roger Moore für diesen Hieroglyphen, das kennt man sonst eigentlich nur von Indiana Jones. Aber auch da gibt es eine Aufnahme, da sieht man, wie der Beißer auf so einem kleinen Holzsteg in 100 Meter Höhe links oben im Bildrand rumläuft. Das ist einfach auch total gut fotografiert, also er hat mal eine sehr, sehr gute Kameraarbeit. Und das wird dann so kontrastiert mit Aufnahmen unter Wasser, wo du dann so Quallen siehst, wenn die mit dem Lotus Esprit unter Wasser fahren. Das hat schon fast was von Tierschutz oder die Schönheit der Unterwasserwelt irgendwie zu sehen, dass es so nicht gibt. Dazu gibt es sehr viel Uniform, es gibt die U-Boote, also das sieht nach extrem viel Geld endlich wieder aus, in dem diese geopolitischen Spannungen, Ost und West werden ja aufgehoben, Stromberg ist der Bösewicht, wo die einfach sehr viel Budget da zum ersten Mal wieder drin investiert haben, was fast aussehen könnte wie so ein U-Boot-Film der 80er oder frühen 90er.
Ja, es ist vielleicht etwas zu viel maritim oder vielmehr ultramaritim, untermaritim. Ägypten ist natürlich ein dankbarer Schauplatz, der aber tatsächlich im Wesentlichen als Postkarte genutzt wird. Oder es gibt einmal, wie man ein Jahr später auch in Tod auf dem Nil sehen konnte, das Herumlaufen zwischen den Obelisken und den Pyramiden und den archäologischen Stätten. Aber das ist kein so langer Teil wie später die Action-Szenen und unter Wasser auf Tauchstationen. Wenn aber Kurt Jürgens als Stromberg schon gar nicht mehr da ist, weil er sich nämlich mit der russischen Agentin Major, ich glaube, Abramov
Anja Amasova.
Genau. Gespielt von Barbara Bach, die, glaube ich, später Ringo Starr geheiratet hat.
Ja, die ist immer noch mit Ringo zusammen.
Oder sie war schon verheiratet mit Ringo Starr.
Ja, also ich weiß nicht, ob sie danach, die haben, glaube ich, erst danach geheiratet, aber die sind auf jeden Fall, einander treu geblieben, die sind immer noch zusammen. Also bei den Schauplätzen ist natürlich klar, es gibt viel zu viel Maritimes, ne? Alles ist völlig klar. Aber ich finde, dass alles, was die zeigen, teilweise so gut aussieht. Man darf ja auch nicht vergessen bei den Schauplätzen, ne? Ken Adam. Ne? Also die Art Direction wurde ja auch nominiert. Also, dass er diesen Hangar gebaut hat, von dem ja viele behaupten würden, also so ein Myth, dass Stanley Kubrick da Sachen gedreht hätte von dieser als Second Unit. Was hat, also ist das totaler Quatsch. Also wieso sollte denn Kubrick diese Action-Szenen drehen, die noch nicht mal so gut choreografiert sind? Also das halte ich für ein ganz, ganz blödes Urban Legend. Ja, aber also ich finde die Ken Adams Setarbeiten auch von Atlantis, ne? Am Anfang ist gar nicht, als das Ding zum ersten Mal aus dem Wasser rausfährt, sieht man, dass es ein Modell ist und da ist gar nicht so klar, wie groß das Ding eigentlich sein soll, ne? Aber ich finde, dass das Set Decoration, dass es so gut aussieht und die Schauplätze so gut aussehen, gerade Ägypten, wenn du das mal vergleichst mit diesem schwarzen Anzug, in dem Bond rumläuft und diesem weißen Kleid, das Barbara Bach trägt, also für mich kriegt das eine 5, die Ausstattung, trotz allem. Ja, dann kommen wir doch gleich mal auf den Bond-Bösewicht zu sprechen, Stromberg. Stromberg wird ja auch deshalb in eine Reihe mit Gerd Fröbe gestellt, weil er der zweite große deutsche Bond-Bösewicht in der Bond-Reihe gewesen ist, 13 Jahre nach Fröbe. Aber die beiden unterscheiden sich doch ziemlich doll. Also Auric Goldfinger ist derjenige Schurke, der durchaus auch mal außerhalb seiner eigenen vier Wände unterwegs ist oder sich im Golfspiel mit James Bond misst, während Stromberg doch jemand ist, der die ganze Zeit meist nur in seiner Unterwasserfestung Atlantis bleibt. Ich glaube, er wäre besser gewesen, wenn er sich zumindest einmal im Film mit Roger Moore auch mal auf neutralem Gebiet getroffen hätte. Aber wenn er immer nur in seiner Festung ist, dann ist er natürlich immer in der Vorteilssituation und fühlt sich immer überlegen und kann nicht wirklich herausgefordert werden. Nun weiß ich nicht, ob es nicht vielleicht einfach auch eine Drehbedingung gewesen ist, die Kurt Jürgens damals gestellt hat, dass er, der so ein bisschen an Marlon Brando erinnert, durch seine wallenden Gewänder einfach auch keine Lust hatte, sich einfach auch mehr irgendwie zu bewegen. Aber das nimmt natürlich sehr viel von dem Reiz der Figur einfach weg, wenn er die ganze Zeit immer nur zu seinem Esstisch einlädt.
Ja, er ist sehr statisch insofern, als er sich enttäuscht und verbittert von der Welt in seinem Weltekel zurückgezogen hat, in seinen Atlantis, in die Unterwasserstation, von der aus er alles dirigiert. Und er verlässt diesen Platz gar nicht mehr, hat also herrschaftliche Bereich dort und sitzt in seinem Unterwasserpalast und bewegt sich auch sehr gemächlich durch seine Räume, als Bond sich als Unterwasserwissenschaftler oder Unterwasserbotaniker oder Fischexperte ausgibt, stellt er einmal eine Frage nach einem besonderen Fisch, der der im Aquarium zu sehen ist oder vor dem Fenster, und Bond kann die Frage beantworten. Und Kurt Jürgens hält auch große Reden natürlich vom Weltgebäude herab oder vielmehr unterhalb des Wassers philosophiert er über die menschliche Natur. Das sind also die üblichen Ansprachen eines Bond-Schurken.
Ja, aber die drei schönen, weißt du, die drei schönen Elementbeschreibungen, Schönheit, Hässlichkeit und Tod, ne? Das sagt, da findet man alles unter Wasser. Und das spiegelt ja eigentlich auch eher seine kleine Weltperspektive wieder, ne? Das ist ja nicht wirklich, ich meine, wie kann er denn die Welt auch kennen, wenn er die ganze Zeit nur die Unterwasserwelt sieht? Ich meine, er ist ja, weißt du, er sagt dann sozusagen, warum versuchen wir das Weltall zu erobern, wenn 7/10 der Tiefe unerforscht sind?
Ja.
Gemeinplätze eigentlich, ne?
Ja, ja, schon. Aber er hat sich wohl zur Aufgabe gemacht, diese Tiefen zu erforschen, wobei ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Also ist dann schon ein sehr alter Bösewicht, der ja als Bösewicht eigentlich auch gar nicht erkennbar ist. Also weshalb er etwa die Weltherrschaft an sich reißen will, da er die Menschheit längst aufgegeben hat, ist hier nicht erkennbar. Er sagt auch nicht, diese Menschheit hat es nicht verdient, weiter zu existieren, sondern vielmehr möchte er ja das Unerforschte noch erforschen, wobei man seinen wissenschaftlichen Impetus eigentlich nicht erkennt.
Was ist der denn vom Beruf her eigentlich?
Ja, das weiß man, glaube ich, gar nicht. Also über den Hintergrund wird nichts gesagt, warum er sich, abgesehen von seiner Verbitterung und seinem Menschenekel, weshalb er sich unter Wasser zurückgezogen hat, abgesehen von der Faszination, von der Einsamkeit und der Faszination für das Meer, wird niemals gesagt, was er etwa früher gemacht hat, ob er Unterwasserbiologe ist oder Fischforscher oder so. Jedenfalls
der alte Mann und das Meer.
Ja, so ist es. Und Kurt Jürgens jedenfalls war damals schon recht alt, 1977, starb 1982 und hat mindestens ein großes Buch geschrieben, hat dann noch Romane geschrieben, aber und kein bisschen weise war seine Autobiografie betitelt. Und die war ein sehr, sehr großer Verkaufserfolg in Deutschland. Der hat schon in den 50er Jahren in großen deutschen Filmen, nicht nur in deutschen Filmen gespielt, sondern dann auch Fähre nach Hongkong mit Orson Welles, war also auch im englischen Kino gefragt. Des Teufels General ist es einer seiner großen Filme, Kurier des Zaren und so weiter. Und mittlerweile war er aber etwas schwer geworden und man sieht auch dann den Bauch und unter seinem Wams, unter seinem Gewand. Und er bewegt sich auch sehr gemessenen Schrittes durch die Räume und
aber wieso nimmt jemand wie er diese Rolle an? Also ja. Es ist ja unzweifelhaft so, dass er sich in der Rolle nicht wirklich wohlfühlt oder sie nicht ernst nimmt. Er redet irgendwie immer über die Leute hinweg, er hat einen sehr glasigen Blick. Ich habe das Gefühl, er kann irgendwie das Drehbuch zwar zitieren und ablesen, aber er geht nicht wirklich in der Rolle auf. Mhm. Also hat er sich unterfordert gefühlt? Ich meine, es passt natürlich ein bisschen zur Figur Stromberg, weil auch Stromberg ist ja jemand, der die Dinge erledigt haben will, aber den Tod ja nicht wirklich sehen will. Ne? Als er seine Freundin am Anfang den Hain da zum Fraß vorwirft, lässt er auch den Bildschirm schließen, bevor er sie wieder heil sie zerfleischt. Ne? Oder er sagt dann irgendwie, er macht dann irgendwie so einen zynischen Spruch à la Bond, als die Wissenschaftler in den Hubschrauber aufgehen, die Beisetzung fand auf See statt, was ja auch ganz lustig ist. Über Bond und Anya sagt er dann einfach, als sie erledigt werden sollen, zu seiner Henchmanin da, zu der Caroline Munro, lass die beiden an Land und dann das Übliche. Also er will den Tod gar nicht wirklich besprechen, er will es einfach nur hinter sich bringen. Und so kam mir Stroberg, kam mir Kurt Jürgens in der Rolle auch vor. Ich verstehe nicht, warum man ihn so als Superbösewicht der ersten 20 Bond-Jahre darstellt.
Ja, er ist lebensmüde und die Lebensmüdigkeit zeigt sich nicht nur an den Tränensäcken von Kurt Jürgens, sondern eben auch in seiner Rede. Und er ist kein Sadist, sondern er hat mit allem längst abgeschlossen, wobei sich am Ende dann zeigt, wenn er mit der russischen Agentin noch etwas zeigen will und dann also in ein kleines Unterwasserboot steigt, um ihr die Schönheiten des Meeres zu zeigen. Also er ist dann doch nicht allem Menschlichen abhold. Aber ich glaube, Jürgens hat die Rolle natürlich angenommen, weil sehr viel Geld geboten wurde, weil das eine große internationale Rolle war, weil er in der Tradition von Gerd Fröbe stand und weil er da nicht widerstehen konnte. Er hatte einen sehr luxuriösen Lebenswandel, hatte Häuser in Saint-Tropez, in Wien und pflegte also den Lebenswandel eines Playboys. Ne?
Ich meine, Marlon Brando hat ja die Summe auch bekommen, ne? Mhm. Für Superman, so ein Riesending,
ja,
für
einen Kurzauftritt. Brando hat wahrscheinlich etwas mehr Geld als Jürgens bekommen. Aber natürlich hat Jürgens das nicht ausgeschlagen, der seine Profession. Also er sah sich selbst als Theaterschauspieler und er hätte gern wahrscheinlich mehr beim deutschen Film, jener Jahre beim neuen deutschen Film mitgewirkt und wurde aber von Fassbinder nicht gefragt, wurde von Herzog nicht gefragt, wurde von Wenders nicht gefragt. Der war richtig stigmatisiert als Protagonist von Opas Kino. Und er hat dann versucht, in einigen Avantgarde-Filmen zu spielen, hat aber gemerkt, dass das bei der Kritik gar nicht gewürdigt wurde. Und er hat tatsächlich in einem Film von Uli Lommel eine Rolle gespielt, die Brandos Rolle in Der letzte Tango ähnlich war. Und das wurde anders als bei Brando überhaupt nicht anerkannt. Und dann hat er wahrscheinlich da dem Motto von Robert Mitchum folgend, ihr könnt mein Gesicht kaufen, aber nicht mich, hat er sich da einfach hingestellt und das gemacht, was er am besten konnte, nämlich eindrucksvoll, majestätisch auszusehen und sich wenig zu bewegen. Ne? Mhm. Also insofern wahrscheinlich auch passend für die Rolle des Drehbuchs, sonst hätte man ihm wahrscheinlich auch gesagt, Louis Gilbert hat Regie geführt, der hätte ihm wahrscheinlich gesagt, naja, vielleicht können Sie sich ein bisschen mehr bewegen und etwas lebendiger sein.
Naja, er hat zumindest einen sehr markanten Filmtod. Also der Gesichtsausdruck im Moment, als er sich noch versucht, am Esstisch festzuhalten, bevor er nach unten bricht, das sieht schon sehr nach guter alter Theaterschule und Entsetzen aus. Ne? Also da sind andere schon deutlich schwächer gestorben. Vielleicht können wir mal kurz zu sprechen kommen auf den zweiten Antagonisten des Films, nämlich Jaws, Beißer. Eine sehr prägende Figur in dem Franchise. Er hat ja noch einen zweiten Auftritt in Moonraker erhalten, Richard Kiel. wo er noch cartoonesker angelegt ist als in Moonraker. Auf den Film werden wir auch noch zu sprechen kommen. Wird es ja zu sehen geben, wie er am laufenden Band Bond verfolgt und es nicht nur jedes Mal scheitert, sondern jedes Mal auch in so einem Trümmerhaufen endet. Und das ist ja auch schon angelegt. Ich frage mich noch beim Beißer, also kein Henchman darf eigentlich öfter scheitern als Jaws. Das ist hiermit festgelegt in dieser Comic-Darstellung. Ich musste nur so lachen bei seinem ersten Angriff, diesem vampiresken Angriff auf diesen Ägypter, der während der Gizeh-Pyramiden-Lightshow vor dem Beißer flieht und dann sozusagen das Falscheste tut, was man überhaupt machen kann, nämlich sich von der Menge zu entfernen, die ihn ja theoretisch schützen könnte, zu so einem Verlies zuzurennen, wo wirklich keiner ihn mehr sehen kann, sich dann selber einschließt, was der Beißer aufbeißt und dann in aller Seelenruhe abgeschieden von den Zeugen dann getötet zu werden.
Ja, aber Nebendarsteller sind natürlich immer sehr ungeschickt in Bond-Filmen und auch andere Agenten, Schurken. Die verhalten sich ausgesprochen unlogisch, ne? Und die sind natürlich auch leicht zu opfern. Und es muss natürlich auch der Beißer immer wieder in Aktionen gezeigt werden. Und bei fieseren und tödlichen Aktionen, die es natürlich bei Bond nicht geben kann. Ne? Bond obsiegt ja jedes Mal und das hat einige Komik. Und diese retardierenden Momente von Comic Mischief, die sind hier sehr gut gemacht mit dem Beißer, weil das Gebiss natürlich eine Sensation ist. Er wird einmal unter Strom gesetzt und dann fliegt er aus dem Zug. Aber am Bahndamm klopft er sich gleich den Anzug ab. Er wird also auch gar nicht ernstlich verletzt. Aber diese Figur, wie die meisten Co-Schurken, ist natürlich so eine Nebenrolle, die unabhängig der Handlung eigentlich funktioniert. Ne?
Weißt du, was total interessant wäre? Bei MGM, die jetzt ja, dass er gekauft wurde von Amazon, ist immer wieder Überlegung, so Prequel-Serien zu Bond zu machen, seine Jugendjahre, seine Anfangsjahre beim MI6. Das würde einen auch interessieren, wie der Beißer zum Beißer geworden ist. Ne? Also so ein absolut ton- und wortloser Mörder, der keinen Laut von sich gibt. Das wäre mal eine interessante Geschichte, weil die meisten Bond-Bösewichte haben ja alle so einen Makel an sich, so einen vermeintlichen Makel. Und wie das entstanden ist, wie sie zu einem Superschurken werden konnte, das wäre mal was ich echt gerne sehen würde.
Ja, man müsste auch einen Dentisten fragen, wie das sich mit diesen Stahlzähnen verhält. Ne?
Absolut.
Ob die aus Full Metal Jacket sind oder aus welchem Material das eigentlich gemacht ist. Ne? Und Er ist natürlich auch sehr, sehr groß und schwer. Ne? Also insofern gehört er auch ohnehin schon zur Risikogruppe. Und ich glaube, der Schauspieler war über 2 Meter.
Über 2 Meter, Basketballgröße. Und er führt die Tradition des Kampfes in einem Zugabteil fort. Ne? Hat ja Robert Shaw schon gemacht in Moskau. Und dann der Henchman PV in Live and Let Die. Also auch hier gibt es einen Kampf auf beengtem Raum zwischen Bond und dem Beißer, bei dem man dann auch per Fußtritt aus dem Fenster geschossen wird. Mhm. Quasi, ne? Ja, gut, müssen die Kategorie noch bewerten. Also ich kann dieses Lob an Kurt Jürgens nicht wirklich teilen, würde allerdings in dieser Kategorie aufgrund des Beißers immer noch 3,5 geben.
Hm. Ja, damit bin ich einverstanden, zwischen 3 und 3,5. Der Beißer natürlich als Figur 4.
Mhm. Okay, dann machen wir mal weiter mit der nächsten Kategorie. Nämlich der Bond-Entwicklung. Die Bond-Entwicklung, also man darf von dem Roger Moore-Bond nicht so viel erwarten, wie man das gerne hätte. Es ist natürlich ein Bond, der sich vor allem über seine Dialoge mitteilt, biografisches erfährt man nicht. Von daher muss man, was die Entwicklung angeht, ihn, glaube ich, auch hier vor allen Dingen anhand seiner One- oder Two-Liner beurteilen, die, wie ich finde, sehr gelungen sind aus so einer Simon-Templar-Art. Also er lässt einen der Schurken vom Hausdach fallen, einen sicheren Tod stürzen und nennt das ein hoffnungsloser Fall. Das ist wohlgemerkt auch einer dieser kaltblütigen Morde, die Bond gerne vorgeworfen werden, wenn man ihm so eine Ruchlosigkeit unterstellen wird. Also die bekanntesten Beispiele sind ja, wie er hinterrücks einen Bösewicht im Dschungel in Dr. No erschießt, wo viele gesagt haben, hätte das denn wirklich sein müssen, der wäre eh aus dem Sichtfeld geraten. Noch bekannter ist ja der Moment, als er in For Your Eyes Only ein Bösewicht in dem Auto die Klippe runterfallen lässt, anstatt ihn zu retten. Also es wird da oft immer so eine Ambivalenz im Charakter mit aufgezeigt, gerade auch wie er die Sprüche auch kommentiert. Manchmal äußert ja der Roger Moore Bond auch eine Verunglimpfung gegenüber Toten, die keine Schurken gewesen sind. Ne? Also er hängt ja in diesem Film auch so ein Schild außer Betrieb an dem toten Ägypter fest, der eigentlich niemandem was zuleide getan hat. Auch da kennt er weder Freund noch Feind. Aber manche Sprüche sind auch lustig. Ne? Also er lässt den Beißer unter so einer Schutzschicht von Brettern begraben und sagt dann auf Holz, Klopfen bringt Glück. Und der lustigste One-Liner ist eigentlich ein Two-Liner, nämlich bei Q im Labor, als an so einer Bartheke so eine Art Oddjob-Teller mit Klinge jemandem den Kopf absäbelt und dann kommt der Spruch, dieses Lokal wirft was ab und dann sagt Bond im Schnitt ja. Also das fand ich dann auch ganz lustig als Two-Liner. Aber ich frage mich auch hier wieder, warum präsentiert eine Q am laufenden Band tausende Methoden vor Bond und Bond entscheidet sich dann doch nur ein oder zwei davon mitzunehmen?
Ja, es soll nur hergezeigt werden. Ne? Die Instrumente werden gezeigt, aber nicht alle eingesetzt. Und also da ist ein Überschuss an Ideen, an Erfindungsreichtum, der tatsächlich gar nicht in den Plot eingebaut werden kann. Ne? Also sie haben natürlich im Laufe der Filme gemerkt, dass die One-Liner oder diese Punchlines sehr gut funktionieren. Richard Maybaum hat am Ende wieder das Drehbuch geschrieben mit einem Co-Autor. Die Idee der Gadgets, die haben sie natürlich auch immer weiter fortgesetzt, ohne alles einzubauen, was sie sonst noch so auf Lager hatten, ne? Was sie allerdings dann bei künftigen Filmen noch verwenden konnten. Ne? Aber manches, das, was dann später in den 80er Jahren beklagt wurde, also der Leerlauf der Reihe hat sich hier natürlich schon angedeutet in einer gewissen Routine. Ich wollte noch eines sagen zum Drehbuch von Richard Maybaum, der seit den 60er Jahren schon die Filme geschrieben hat. Einerseits war Sterling Siliphant, ein berühmter Hollywood-Drehbuchautor, der in der Hitze der Nacht geschrieben hat, im Gespräch oder hat auch einen Entwurf gemacht. Andererseits der britische Autor Anthony Burgess, der Clockwork Orange geschrieben hat. Auch dessen Entwurf wurde nicht akzeptiert und am Ende wurde dann Maybaum geholt, nachdem es verschiedene Entwürfe gab. Und man hat sich den verlässlichen Autor wieder beschäftigt, was ja meistens bei der Bond-Reihe so war.
Burgess hätte ja eine gute Verbindung zu Kubrick auch mit hergestellt, über den ja, wie gesagt, ja, von ihm ja, wie gesagt, behauptet wurde, er hätte irgendwie die Ken Adam-Sequenzen mit den U-Booten gefilmt, was natürlich totaler Quatsch ist. Aber Bond ist ja auch jemand, der hier zum ersten Mal auch mit den Russen, glaube ich, dann auch zusammen. Na gut, er hatte ja die Liebesgruß aus Moskau natürlich schon, aber hier geht es um die hohe Politik. Ne? Also der Gegenspieler Gogol, den man schon ein paar Mal gesehen hat, es wird ja auch gesagt, hier geht es um die Epoche, eine neue Epoche anglo-sowjetischer Kooperation. Hier wird ja die Perestroika quasi vorweggenommen und da erstmal Bond auch sehr hochrangig auch beschäftigt, um Frieden zwischen beiden Seiten herzustellen. Ne?
Ja, wir haben noch gar nicht gesprochen über diese überraschende, wie sagt man, bilaterale Verbindung zwischen dem englischen Geheimdienst und dem russischen Geheimdienst. Also der KGB wird hier gezeigt, er wird natürlich gezeigt als attraktive Agentin. Es gibt aber auch einen General, glaube ich, ne? Generaloberst.
General Gogol.
General Gogol des KGB, der auch immer wieder in lustigen Szenen hier mit M zu sehen ist. Und hier wird also so, wie man so sagt, augenzwinkernd der Kalte Krieg oder der Antagonismus beschrieben. Und fast alle Szenen zwischen KGB und Secret Service sind hier außerordentlich versöhnlich und geradezu von Gemütlichkeit, ne? Wie die aufeinandertreffen und sympathisant ihre jeweiligen Positionen behaupten.
Ja, sie haben ja vor allen Dingen erkannt, dass es wirklich jemanden gibt, der nicht in den eigenen Reihen Krieg machen will, sondern wirklich einen absoluten Außenstehenden Superschurken. Das war ja in For Only Live Twice noch ganz anders. Da haben sich ja Ost und West gegenseitig verdächtigt, immer diesem mit dem Krokodil-Raumschiff dann immer die anderen Raumschiffe immer mitzunehmen. Die sind sie jetzt ein bisschen weiter. Es ist halt auch ein Film, der in die Tradition jener Bond-Filme hineinfällt, in dem es um die Bombenentschärfung geht. Also auch hier entschärft Bond eine Bombe, sogar eine Atombombe. In Goldfinger ist es ja so eine kleinere radioaktive Bombe. Allerdings hier viel spektakulärer. Ne? In Goldfinger musste er nur das richtige Kabel durchschneiden. Hier geht es darum, dass er mit viel Fingerspitzengefühl so eine Bombenschatulle aus einer Röhre rauszieht, ohne dass diese Schatulle die Röhrenseiten berühren darf. Mhm. Also das ist schon deutlich. Das wird es bei Octopus ja auch noch mal fast noch ein bisschen spannender geben, aber wurde hier quasi auch schon vorweggenommen.
Ist es nicht vielleicht Strombergs Ziel, die Menschheit überhaupt zu vernichten? Also die Atombomben in den U-Booten sind ja gedacht für Moskau und für New York. Hat er vielleicht nichts anderes? Ist er nicht vielleicht ein Nihilist, der gar nichts anderes im Sinn hat, als die Menschheit überhaupt auszulöschen?
Ja, vielleicht schon, aber das Problem ist ja, normalerweise würde man ja Raketen auf New York und Moskau schicken, damit Warschauer Pakt und NATO denken, das war jeweils der Gegner.
Und sich gegenseitig in Wargames dann bekämpfen.
Genau, aber die arbeiten ja schon miteinander, auch das wird Stromberg wissen. Stromberg wird ja wissen, dass USA und Sowjetunion längst miteinander in Kontakt sind und weiß, dass es niemals zu etlichen atomaren Gegenschlägen führen wird. Also eigentlich ist die Idee doof, nur zwei Atombomben abzuwerfen. Damit zerstörst du zwar zwei Städte und verstrahlst die Gegend und tötest viele Menschen, aber es wird ja niemals zum Dritten Weltkrieg führen, weil die ja längst wissen, wer dran schuld ist. Die finden seinen Atlantis und dann ist sein letztes Stündlein geschlagen. Das ist also nicht sehr intelligent von ihm.
Aber vielleicht weiß Stromberg gar nichts von diesen Kontakten, von dieser Zusammenarbeit, da er ja unter Wasser ist und ja offenbar auch nur...
Aber der hat doch, wenn er einen britischen Agenten hat, MI6 und eine vom KGB, dann kann er sich ja denken, dass deren Chefs miteinander reden.
Ja, es sei denn, er glaubt nicht, dass die beiden überhaupt miteinander Kontakt hat, die er da festgesetzt hat. Ne? Ich weiß nicht, ob das erkennbar ist, dass Bond und...
Die standen auch nebeneinander. Der hat die doch beide aus dem U-Boot rausgezogen.
Hm. Also ja, die waren also, schon miteinander. Ja, dann müsste es eigentlich spätestens erkennen. Und er freut sich aber noch immer des Lebens und verabschiedet sich wieder einmal von Bond, nimmt aber dann Asamova mit in diesem Unterwassergefährt, um ihr die Korallen... Ich weiß, was will er ihr eigentlich zeigen? Die Korallen oder ein noch schöneres Atlantis oder eine andere Station oder was?
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht.
Es wird glaube ich, gar nicht gesagt, was er ihr unter Wasser noch zeigen will.
Ich meine die Darstellung, der Umgang der Produzenten mit dem, was sie mit der Unterwasserwelt darstellen wollen, ist sowieso sehr ambig. Weil auf der einen Seite, als den Lotus Esprit durch das Meer fahren, bewundern die beiden Agenten unter Wasser die Schönheit der Flora und Fauna. Stromberg will nur Städte vernichten, nicht das Meer. Aber als es dann den Russen und den Briten gelingt, man sieht das anhand der Dokumentaraufnahmen, Atombomben unter Wasser hochgehen zu lassen, mit den riesigen Atompilzen, die Mushroom Cloud sieht man dann ja auch, wird ja quasi suggeriert, dass diese Explosionen total egal sind, weil keine Menschen gestorben sind, sondern nur die Unterwasserwelt, Unterwasseratombombentests quasi eine Auswirkung gehabt haben. Also das sind sehr, sehr, sehr unbefriedigende Darstellung, welchen Wert man eigentlich dieser Natur dann letzten Endes beimisst. Ne?
Ja, der Blick auf unterirdische oder Atombombentests im Meer hat sich dann ja gewandelt in den Jahren danach. Hier war also noch eine gewisse Rücksichtslosigkeit der Natur gegenüber, die man heute im Film nicht mehr sehen würde. Aber so, das ist natürlich auch die Sorglosigkeit oder eine gewisse Skrupellosigkeit der Bond-Filme, dass so vieles nicht bedacht wird, was sozusagen nicht unmittelbar mit dem Plot zu tun hat oder mit den Spannungselementen, ne? Also Explosionen riesigen Stils und gar eine Atombombe, das ist natürlich das Mindeste, was man von einem Bond-Film erwarten kann. Ne? Und das konnte ja nicht immer weiter gesteigert werden, wobei der nächste Film natürlich dann, da braucht es dann schon das Weltall. Ne? Die Unterwasserwelt war erstmal abgeschlossen und dann kam der Weltraum hinzu.
Also ich gebe der Kategorie Bond-Entwicklung eine 3. Also Bond entwickelt sich nicht, aber er ist unterhaltsam. Also Roger Moore ist ganz angekommen in der Rolle. Ich gebe ihm 3, das ist okay.
Ja, von Roger Moore hat man keine Entwicklung mehr erwartet. Eigentlich wollte man ja, dass Roger Moore sich nicht mehr entwickeln würde. Ich hab kürzlich einen Film gesehen, in dem einige jüngere Zuschauerinnen sich zu Roger Moore bekennen. Also nicht Sean Connery, sondern die Roger Moore bewundern und die also eine große Vorliebe als, wie gesagt, heute junge Frauen für Roger Moore haben. Ja, 3. Also ich würde gar nicht Entwicklung sagen, sondern Moore hat die Rolle jetzt endgültig für sich eingenommen. Und das alte Schisma zwischen Connery und Moore wird sich niemals auflösen lassen. Aber in den späteren kommt ja noch Daniel Craig dazu, der, glaube ich, auch eine gute Chance hat, sozusagen als authentischer Bond zu gelten, mehr sogar als Pierce Brosnan. Aber darüber sprechen wir bei anderer Gelegenheit.
Ja, also wie viel würdest du auch drei?
Ach so, geben, ne? Ja, oder? Ja, drei. Ja. Mit drei bin ich einverstanden. Also eigentlich könnte man sagen, entweder sagt man vier oder fünf, ne? Der Roger Moore ist jetzt in die Haut von Bond
gestellt,
oder man
recht,
sagt eins, also, es gibt keine Entwicklung. Also Entwicklung.
Da würde ich eher zum Positiven tendieren.
Entwicklung kann man.
Vier, hast du recht.
Die Entwicklung beginnt dann, oder die eigentlich die Regression oder die neue Justierung von Bond kommt dann natürlich mit Timothy Dalton in einigen Filmen.
Ja, und ich meine, die Drehbuchsprüche, die Bondliner passen, aber die sind auch lustiger in diesem Film. Und auch wenn es nicht nur um Humor gehen sollte, wenn man eine Figur beurteilt, muss doch die Handlung doch letzten Endes auch zum Wort passen. Ne? Und wenn er schon jemanden irgendwie sehr rücksichtslos umbringt oder sich über Tote lustig macht, dann kann man zumindest die richtigen Sprüche machen.
Ja,
also dann bin ich doch auf vier.
Ja, Roger Moore geht eben über alles hinweg, und dann der Shakespeare-Meme mit Timothy Dalton ist nicht über alles hinweg, sondern da konnte man sagen, ja, der hat die Rolle tatsächlich als Zyniker und als eigentlich bitteren Agenten angelegt, und da zeigte sich dann, dass sich niemand Bond so vorstellen wollte. Aber dazu kommen wir dann in einigen Folgen.
Dann kommen wir jetzt zur letzten Kategorie, nämlich dem Bond-Girl. So, also Barbara Bach ist kein Bikini-Girl, so wie es Britt Eklund gewesen ist im Colt oder Jill St. John in Diamonds Are Forever oder so ein bisschen das kartenlegende Mäuschen Jane Seymour in Live and Let Die, sondern sie ist tatsächlich eine ihm nahezu ebenbürtige Frau, was sehr selten ist, und tritt dadurch in die Tradition von Anna Blackman aus Goldfinger, als auch Tracy, der Comtesse aus On Her Majesty's Secret Service. Allerdings, also das Problem mit der Rolle ist, wie ich finde, folgendes: sie verliert letzten Endes doppelt, weil es ist ja James Bond, die ihren Geliebten, er weiß, dass sie ihr Geliebter ist, er kennt er sie ja noch gar nicht, bei der Skiverfolgungsjagd tötet, sie beschließt ihn deswegen selbst umzubringen. Sie verliert am Ende doppelt, weil sie nicht nur seinem Charme erliegt und beschließt, Roger Moore nicht mit einer Kugel, eine Kugel ins Herz zu jagen, sondern sie verliert auch deshalb doppelt, weil sie ja eigentlich wissen muss, dass James Bond sie am Ende dieses Abenteuers sowieso für eine andere verlässt.
Mhm.
Eigentlich ein trauriger Abgang für sie. Und dann ist sie auch noch eifersüchtig, dann spielt sie noch so eine Eifersucht über Caroline Monroe.
Ja, vielleicht weiß sie nicht oder ahnt sie nicht, dass Bond sie verlassen will, sondern glaubt, wie noch so manche Agentin oder manches Bond-Girl, dass sie eine Zukunft mit James Bond hat. Also ist vielleicht nicht auszuschließen. Am Ende sieht man sie ja gemeinsam in dieser Rettungskapsel, und da ist es noch Honeymoon, ne? Was natürlich freilich bei jedem Bond-Film am Ende ist. Aber vielleicht ist sie so einfältig zu glauben, dass sozusagen alle Differenzen oder alle Antagonismen zwischen dem Westen und dem Osten aufgehoben werden in dieser Verbindung. Ne? Ist nicht auszuschließen, dass sie sich ja überhaupt nicht dezidiert, ja überhaupt sowieso gar nicht einlässt zu solchen Angelegenheiten. Oder man, anders gesagt, man erfährt einfach gar nichts über ihre Gefühle. Ne? Also ist eine Präsenz, die sich ja meistens in der Aktion zeigt und in der Interaktion der beiden. Du hast recht, man die Eifersucht merkt man schon. Das ist aber auch gute Tradition bei Bond. Man merkt immer die Eifersucht, aber man merkt nicht, was sie wirklich anzieht oder hinzieht. Ne? Also es gibt immer so eine unausgesprochene auch Väterlichkeit manchmal bei Bond. Aber es gibt keine Dialoge dazu. Das müsste man vielleicht mal untersuchen, dass er also selbstverständlich auch immer Beschützer ist. Also das scheint ihm eingeschrieben zu sein. Ne?
Das ist halt das Problem, also eigentlich ist es, also wenn du es mit Daniel Craig jetzt mal nimmst und Lea Seydoux jetzt auch in einem neuen Bond, ne? Craig ist 51, sie dürfte so um die 30 sein. Das ist halt das Problem, dass die Bond-Produzenten irgendwie immer wieder haben, dass sie sagen, Bond muss eine gewisse Reife haben. Roger Moore war in dem Film ja auch schon 52 Jahre alt, aber die ist dann ja nicht einsehen, eine halbwegs gleichaltrige Partnerin ihm zur Seite zu stellen. Mhm. Das Bond-Girl muss immer deutlich jünger sein. sein. Und da können sich auch die jetzigen Bond-Leute so fortschrittlich geben wollen, wie sie wollen. Sie suchen sich trotzdem als Partner immer die deutlich jüngere Frau aus. Und dieses Muster hast du da mit Barbara Bach und Moon natürlich auch. Barbara Bach ist, glaube ich, Jahrgang 42 oder 43, war also Mitte 30. Und damit nochmal eben so 17 Jahre jünger. 17 Jahre jünger als Roger Moore. Mhm. Und dann entsteht dieser väterliche Effekt natürlich genauso. Er hat ja auch gesagt, weil im Angesicht des Todes von 1985, jetzt ist wirklich Schluss, weil Tanya Roberts, die war damals wirklich 30 Jahre jünger als er. Und er war schon 58. Das ist halt einfach auch peinlich irgendwann. Ne?
Ja,
man sagen,
ja, also später, gegen am Ende der Roger Moore-Phase, wurde dann auch schon gespottet, ne, bei den letzten beiden Filmen. Und da hat man es nicht mehr geglaubt. Bei Craig glaubt man es gern. Bei Barbara Bach ist es natürlich so, im wirklichen Leben hat sie sich ja für Ringo Starr entschieden, auch schon ein etwas älterer Mann damals.
Ja, aber war immer noch jünger als Moore. Wann ist der geboren? 1940
oder so.
Ne? Schon. Moore war 27. Ja, da war auch nur 3 Jahre
fast älter. Fast gleich alt, ja, eigentlich.
Aber ein ganz anderer Mensch natürlich, nicht so muskulös und ein bisschen kleiner. Also ich gebe ihr als Bond-Girl, weil sie immerhin noch mehr Eigenständigkeit und Power hat als viele andere Bond-Girls, 4 Sterne.
Mhm. Ja, ich mag diese Rolle sehr gern, mag die Schauspielerin sehr gern und das ist, und hier kann man tatsächlich sagen, das ist eine Entwicklung, wie es sie lange nicht gegeben hat, eben seit den mittleren 60er Jahren, also seit Goldfinger. Also 4, ja, allemal. Mhm.
Dann kommen wir mal zur Gesamtbewertung dieses Films. Ist für mich das Paradox. Also ich liebe den Film sehr, es war einer der ersten Bond-Filme, die ich überhaupt gesehen habe. Deshalb ist er für mich auch mehr als die Summe der einzelnen Teile. Ich habe teilweise auch sehr kritisch bewertet und gebe diesem Film 4,5 Sterne.
Mhm. Ja. Ja, ich sage 4. Eins habe ich nicht gesagt, die Einschränkung, diese Retten, Rennen, Flüchten, Passagen in der Atlantisstation, die sind etwas länglich. Also das Finale beginnt eigentlich zu früh. Das dauert insgesamt 45 Minuten. Also wenn sie aus dem U-Boot steigen, also von dem Tanker geschluckt werden und dann die Feuersbrünste, Explosionen und die Schlacht der U-Boot-Besatzung, also der Bond-Truppe gegen die Stromberg-Truppen. Das ist dann etwas zu umständlich und zu viele Knalleffekte.
Ja, was natürlich auch damit zu tun hat, dass dieser Film immer dann besser aussieht, wenn er im Wasser oder zumindest im Hellen spielt und nicht in so Lagerhallen. Ne? Ja. Also gerade Ägypten, Luxor sieht ja wirklich prunkvoll aus, gerade auch mit den Anzügen, die sie da tragen, weißen Kleidern und so. Also total tolle Setpieces. Aber du hast recht, er spielt tatsächlich ein Drittel des Films oder sagen wir mal ein Viertel des Films, spielt tatsächlich viel im Blau. In dem Maschinenraum blau und in sehr unübersichtlichen Action-Szenen. Also sie sind teilweise nicht gut choreografiert. Das ist mir bei You Only Live Twice auch schon aufgefallen. Da rennen einfach 2 Parteien gegeneinander an und es wird ständig geballert und Leute fallen von der Brüstung. Da gibt es praktisch keine Dynamik innerhalb dieser Verfolgungsjagd.
Ja, das ist so beliebig, weil die Leute, man sieht immer nur Leute in Uniform. Auf der einen Seite eben diese U-Boot-Besatzung, auf der anderen Seite also völlig Namenlose, die man vorher überhaupt nicht gesehen hat, die eben die Schergen des Stromberg, der ja selbst gar nicht mehr an Bord ist und an den Kämpfen da gar nicht mehr teilnimmt. Also das ist dramaturgisch nicht gut gemacht und sollte die Action stärker betonen, was natürlich bei den späteren Bond-Filmen immer von noch größerer Bedeutung wurde.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich es zu Anfang schon gesagt habe, aber Bond hat natürlich auch sehr, sehr großes Glück, als er unter dem Tisch in diese lange Glasröhre schießt und Stromberg trifft, ne? Weil normalerweise müsste die Kugel nicht gerade fliegen und abprallen und dann müsste einfach diese Glasröhre durchstoßen. Ja. Ne? Also Klopf auf Holz, das hat er richtig gut gemacht.
Es ist auch sehr umständlich, wie Stromberg versucht, ausgerechnet am anderen Ende dieses langen Rittertafel, ne? Durch
der hätte was zu essen hinstellen müssen.
Ja.
Stromberg hätte ihm auch was zu essen hinstellen
müssen. Naja, vergiftet.
Warum setze ich Moore da überhaupt hin? Weißt du? Du musst ja einen Lockstoff an das andere Ende des Tisches bringen, damit Moore sich da genau hinsetzt. Irgend so ein Köder. Das ist, sonst, wenn ich jetzt Moore wäre, ich wäre einfach um den Tisch rumgelaufen und hätte ihm dann in den Kopf geschossen.
Ja, und Stromberg hätte wenigstens, als er merkte, dass der Schuss ja daneben gegangen war, hätte er wenigstens mal aufspringen können, statt auf seinem Thron sitzen zu bleiben und dann in den Bauch oder in noch weichere Teile getroffen zu werden.
Ja, naja, aber genau, du hast deine Wertung gegeben, 4 hast du gesagt.
4.
Gut. Gut, dann haben wir es für heute mit Bond geschafft. Der nächste Bond-Film wird Moonraker, aber wir machen aber als nächstes erstmal mit dem zweiten Teil unserer Filme von 1988 weiter.
Ja, das ist sicher. Also gut. Vielen Dank also, für heute.
Bis dann. Bis bald. Ja, tschüss. Bis dann. Tschüssi.